für unsere Gemeinde hier alles so in der Planung hat. Er ist einfach perfekt. Und heute Morgen ist interessanterweise das Thema Gebet. Und der Titel ist einfach, sei ein Beter unter dieser Serie Mutig Glauben. Zuerst habe ich überlegt, was hat Beten mit Glauben zu tun? Und ich sage dir eins, Beten hat ganz viel mit Glauben zu tun. Mutig Glauben. Eigentlich hat Beten alles mit Glauben zu tun. Und wo ich dieses Thema mir angeschaut habe, habe ich ein neues Buch in die Hände bekommen über Gebet. Und dort werden uns 31 Gebetsformen dargestellt. Keine Angst, ich werde jetzt nicht über diese 31 Gebetsformen predigen, aber ich fand das so interessant. Gebet kann so kreativ sein. Es kann so schön sein und es kann so viele Möglichkeiten aufzeigen. Wir möchten uns heute Morgen mit einem Bibelvers befassen. Ich werde natürlich viele andere auch lesen. Aber wir wollen uns heute 1. Thessalonicher 5, Vers 17 anschauen. Die Aufforderung von Paulus in Vers 17 ist hervorragend geeignet, uns mit einem schlechten Gewissen zurückzulassen. Weil da heißt es, wir sollen alle Zeit beten. Wow. Wer kriegt das fertig? Alle Zeit? Also ich meine wirklich alle Zeit. Und da sind wir schon herausgefordert. Und das wollen wir uns ein bisschen näher anschauen. Paulus geht das ganz bewusst an, dieses Thema Gebet, weil er um die Gefahr weiß, dass man gerade beim Gebet einschläft. Dass man gerade beim Gebet nachlässig wird, weil der Tag einen so fordert. Und ich weiß, manch einer von euch, er muss früh aufstehen, er muss zur Arbeit gehen, er hat einen anstrengenden Job, er macht vielleicht noch Überstunden, hat Familie und so weiter. Und mir sagte mal jemand, wenn ich nicht am Morgen mir die kurze Zeit zum Gebet nehme, dann ist es für den Tag vorbei. Ich meine, dann dürfen wir auch ganz ehrlich sein. Ist das manchmal so? Ich glaube schon. Und weißt du, das können wir ändern, indem wir vielleicht über das Gebet ganz neu nachdenken. Deswegen möchte ich 1. Thessalonicher 5 von Vers 16 bis 18 lesen, also nicht nur den Vers 17. Und zwar freut euch zu jeder Zeit. Das ist Vers 16. Vers 17, hört niemals auf zu beten. Wow. Und dann Vers 18, dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Ist das nicht stark? Wird es euch auch möglich sein? Ich habe drei Übersetzungen mitgebracht über den Vers 17. Und zwar Luther übersetzt, betet ohne Unterlass. Daher kommt die Aussage, betet alle Zeit. Also betet ohne Unterlass. Die Hoffnung für alle übersetzt, hört niemals auf zu beten. Und die neue Genfer Übersetzung sagt, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Und da habe ich mir gleich eine erste Frage gestellt. Hey, wie soll das gehen? Alle Zeit beten. Diese Frage wollen wir einmal nachgehen. Warum sagt Paulus das? Man muss Folgendes wissen. Paulus hatte eine Gebetstradition, nach der er sein Gebetsleben gestaltete. Und zwar damals war es üblich, feste Gebetszeiten zu haben, über den Tag verteilt. Das heißt jetzt nicht, dass Paulus ununterbrochen gebetet hat. Er hat ja auch gepredigt. Er war auch auf Reise und so weiter. Aber er hatte feste Zeiten, wo er sich zum Gebet eingefunden hat. Das war die eine Seite, die Paulus selber lebte. Die jungen Christen der damaligen Zeit kamen mit einer neuen Gebetsform dazu. Und zwar zwischen diesen Zeiten beteten sie gemeinsam. Und Paulus hatte diese beiden Formen vor Augen, diese festen Gebetszeiten und diese gemeinsamen Gebetszeiten über den Tag verteilt, einfach mal bei der Arbeit, beim Fischen, beim Ernten, wo auch immer oder in den Häusern, wo sie sich trafen. Beides hatte er vor Augen und er möchte uns deutlich machen, Paulus will uns beiden diesen Blick öffnen, dass wir immer im Gebet bleiben. Die Zeiten, wo wir uns setzen, nicht vernachlässigen, zwischen den Zeiten, wo wir beten können, auch beten, sondern dass wir beides in der Hand haben, beides vor unserem Gesicht haben und dass wir das Gebet nicht vernachlässigen. Amen. Nicht vernachlässigen. Zunächst einmal entdecken wir hier in diesen drei Versen einen Dreiklang. Erstens, freut euch zu jeder Zeit. Okay? Ja, war schwach. Freut euch zu jeder Zeit. Und dann zweitens, hört niemals auf zu beten. Auch Amen. Und drittens, dankt Gott für alles. Wenn ich dieses Paket, diesen Dreiklang anschaue, entdecke ich als erstes diese Absolutheit. Es heißt dort bei der Freude zu jeder Zeit. Okay, da wirst du vielleicht sagen, ich weiß nicht. Also, wenn es was zum Freuen gibt, bin ich dabei. Aber wenn es nichts zu freuen gibt, no, bin ich nicht dabei. Dann schmoll ich auch mal. Wer kennt das? Ja, komm. Ich habe auch schon geschmollt. Aber hier heißt es zu jeder Zeit. Freut euch zu jeder Zeit. Dann die zweite Absolutheit. Hört niemals auf. Wow. Und die dritte Absolutheit. Dankt für das, was dankenswert ist. No? Dankt für alles. Wow. Das fordert doch heraus, oder? Wen fordert das heraus? Also mich fordert das heraus. Dankt für alles. Freut euch alle Zeit, zu jeder Zeit, also auch zu jeder Zeit, auch in den schwierigen Zeiten und so weiter. Und dann fällt mir der Satz auf, das erwartet Gott von uns. Hast du das gesehen? Das erwartet Gott von uns. Warum erwartet Gott das von uns? Das war die nächste Frage, die ich mir stellte. Und das beantwortet uns auch dieser Vers, weil wir zu Jesus gehören. Amen. Weil wir zu Jesus gehören. Er gibt uns einen Grund. Es ist möglich und es ist wunderbar möglich. Und dann habe ich mir die nächste Frage gestellt, was haben wir denn in ihm? Wir haben in ihm Erlösung. Jetzt sollte schon ein Amen donnern. Ihr habt Erlösung. Amen. Und jetzt pass auf, jetzt kommt dieser Dreiklang in einen Gleichklang. Was bewirkt Erlösung? Was bewirkt Erlösung bei dir? Bei mir bewirkt Erlösung Freude. Amen. Was geschieht durch Freude? Anbetung, Gebet. Und was mache ich, wenn ich bete? Ich danke. Jetzt könnten wir eigentlich nur aufhören. Ist das nicht fantastisch? Okay, wir haben diese Freude, die in unserem Herzen sprudelt, weil wir Erlösung durch Jesus Christus haben. Und wir haben diese Dankbarkeit, die sich im Gebet ausdrückt. Das ist fantastisch. Das Gebet ohne Unterlass wird von Freude und umgeben und bewirkt Dankbarkeit. Und jetzt möchten wir 8 kurze Gedanken anschauen, die mir sehr wichtig geworden sind, wenn es darum geht, alle Zeit zu beten. Gebet nicht zu vernachlässigen, sondern dran zu bleiben. Erstens. Hört niemals auf zu beten. Betet alle Zeit. Amen. Hört niemals auf zu beten. Betet alle Zeit. Wie mache ich das? Kann man das überhaupt? Waren so die Fragen. Da stellt sich für mich eine erste Frage. Was ist Gebet überhaupt? Ist Gebet Gedichte aufsagen? Ist Gebet eine fromme Sprache zu bekommen mit einem jammerlichen Ton? Was ist Gebet? Ich meine, es ist manchmal schon interessant, wie wir Christen fromm werden können, wenn es um Gebet geht oder andere Dinge, die wir so in der Gemeinde tun. Plötzlich verändert sich unsere Sprache und wir sind gar nicht mehr der, den man auf der Straße kennt. Aber soll ich dir was sagen? Gebet ist nicht irgendein Gedicht, sondern etwas ganz, 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 ganz Natürliches. Eigentlich was ganz Einfaches. Ist Gebet nicht einfach nur Reden mit Gott? Hallo? Ist es nicht einfach Reden mit Gott, sich mit Gott unterhalten, mit Gott, den man nicht sieht, und hier beginnt der Glaube? Okay? Beten ist in diesem Fall ein Akt des Glaubens, weil du sprichst mit jemandem, den du nicht siehst. Stimmt's? Den du auch manchmal nicht fühlst. Vor allen Dingen, wenn ein Gebetsanliegen Jahre dauert. Ich habe das auch erlebt, manchmal Jahre. Ich sage dir, das ist nicht einfach, es ist ein Akt des Glaubens. Aber wir dürfen uns angewöhnen, Gebet ist Reden mit Gott. Und da darfst du tatsächlich reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Amen. Halleluja. Sich mit jemandem zu unterhalten, den man nicht sieht, ist schon komisch. Aber möglich. Ich gebe euch ein ganz aktuelles Beispiel, für die jungen Leute auf jeden Fall ganz gut zu verstehen, und die anderen verstehen das auch. Mich mit jemandem zu unterhalten ist eigentlich immer möglich. Mit meinem Handy spreche ich doch auch. Ja, wie oft sehe ich die Leute dastehen, Siri, helf mir mal. Und dann kommt die Antwort, ich habe dich nicht verstanden. Und dann sagst du es nochmal, du redest mit deinem Handy, stell dir das mal vor. Manchmal hat er mir sogar so richtige Antworten gegeben, also ich habe dann den Weg schon gefunden. Aber ich sag dir eins, so wie du mit deinem Handy redest, kannst du doch auch mit Gott reden. Und dann sagst du nicht, Siri, helf mir, sondern Gott, helf mir. Amen. Okay, ganz praktisch, ganz einfach. Beten ist also reden mit Gott. Und das ist immer möglich. Immer möglich. Ich muss mich da nicht in eine Kirche hineinsetzen. Ich muss auch nicht ins stille Kämmerlein. Aber ich muss, was muss ich denn? Ich kann das, aber ich muss nicht. Ich kann in einer Kirche sitzen und beten, aber ich muss nicht. Ich kann in meinem stillen Kämmerlein beten, aber ich muss nicht. Ich kann überall beten. Amen. Überall. Wenn ich im Zug bin Richtung Arbeit, ich kann beten. Wenn ich zur Arbeit laufe, ich kann beten. Wenn ich zur Arbeit mit dem Fahrrad fahre, ich kann beten. Nur immer schön auf die roten Ampeln achten. Aber du kannst beten. Ist möglich. Wenn du spazieren gehst oder wenn du im Garten bist oder wenn du einen Waldlauf machst oder wenn du schwimmen gehst, du kannst beten. Du kannst sogar beim Kochen beten. Jetzt hätte ich doch von den Hausfrauen mehr erwartet. Amen. Du kannst beten. Reden mit Gott. Dann komme ich zum zweiten Gedanken. Wie hat Jesus gebetet? Das war für mich eine zentrale Frage. Jesus war selber ein Beter. Ich meine, er war immerhin Gottes Sohn. Er war ein Beter. Wie viel Gebet hinter all dem steckte, was er tat, was er sagte und bis zu seinem Kreuzestod durchlitt, merkt man erst beim genauen Lesen der Evangelien. Schau, dort heißt es in Markus 1, Vers 35, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort, um zu beten. Schau, er ging laut Markus 6, 46 auf den Berg, um zu beten, und verbrachte vor seiner Auswahl der Apostel eine ganze Nacht im Gebet. Bevor er diese 12 Jünger ausgewählt hat, hat er das eine Nacht lang mit seinem Gott besprochen. Das war also eine Personalauswahl like heaven, okay? Ein Gespräch mit dem Vater. Jesus lehrte auch das Beten. Wir kennen das Vater unser. Ermutigte, ermahnte zum Gebet und gab sogar viele Verheißungen für aktive Beter. Und zwar in Matthäus 7, Vers 7 bis 8 heißt es, bittet Gott und er wird euch geben, sagt Jesus. Sucht und ihr werdet finden. Halleluja. Klopft an und euch wird die Tür aufgetan. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet werden. Was für krasse, starke Worte über Gebet von Jesus. Halleluja. Gewaltig, gewaltig, gewaltig. In Bezug auf den Tempel rief Jesus aus, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Und das hoffe ich auch für unsere Gemeinde, dass es ein Bethaus ist. Nicht ein Bepredigthaus, sondern ein Bethaus. Vielleicht können wir das auch so einrichten, dass du vielleicht mal unter der Woche einfach sagst, ich komme hierher und bete. Okay? Wenn du keinen Schlüssel hast, dann stell dich vor die Tür und bete. Die, wo vorbeifahren, bleiben sicher stehen. Okay, ich möchte uns herausfordern, dass wir ins Gebet gehen. Gebet war die Kommunikation mit seinem geliebten Vater. Die Quelle der Inspiration war das Gebet für ihn. Eine Quelle der Kraft, der Weisung und der Weisheit. Oh, Jesus wurde manchmal herausgefordert von den Pharisäern. Das Gesetz sagt steinigen. Jesus, was sagst du? Okay, oder was ich hier schon angeführt habe, diese Weisung, die er von Gott erhielt. Denn Jesus sagte, ich kann nichts tun außer dem, was ich den Vater tun sehe. Dafür ist Kommunikation nötig. Sei ein Beter, kommuniziere mit deinem Gott. Halleluja. Es war der Ausdruck seiner kompletten Abhängigkeit vom Vater und dem Heiligen Geist. Jesus nahm sich zwar speziell Zeiten des Gebets, aber darüber hinaus spürt man, dass er betend lebte. Amen. Schau, ich möchte dir heute Morgen ein Hammergebet zeigen. Ein Hammergebet. Ein Gebet von Jesus, nicht das Vaterunser, sondern ein anderes Gebet. Und für mich, wenn ich das lese, es ist schönste Kommunikation mit gewaltigen Wahrheiten gespickt. Und wenn du den Text hörst, die Grammatik, die Aussagen, dann siehst du, hier sagt einer nicht ein Gedichthauf, hier unterhält sich einer mit dem lebendigen Vater. Haben wir Zeit für ein paar Bibelverse? Okay, manche sagen ja, man sollte nicht mehr als 3 Bibelverse pro Predigt lesen. Da bin ich anderer Meinung. Deswegen, es kommen jetzt ein paar viele. Einverstanden? Und zwar, wenn ich Johannes 17 anschaue, Johannes 17, dann ist das ein riesiges Gebet von Jesus. Und dieses Gebet hat einen Dreiklang. Jesus betet als erstes für sich selbst. Jesus betet als zweites für seine Jünger. Und drittens, Jesus betet für alle, die noch zum Glauben finden werden. Und da gehörst du dazu. Jesus betet für dich. Okay? Und jetzt schauen wir uns das mal an. Das ist so spannend. Und zwar von Johannes Kapitel 17, Vers 1. Jesus betet für sich selbst. Vater, die Zeit ist da. Lass jetzt alle Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die Menschen gegeben, damit er allen das ewige Leben schenkt, die du ihm anvertraut hast. Ist das stark? Das ist unglaublich stark. Und genau darin besteht das ewige Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Halleluja. Jeder Vers ist eine Predigt. Gewaltig. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht und alles getan, was du mir aufgetragen hast. Und nun, Vater, wenn ich wieder bei dir bin, was ist das für ein Gespräch? Und nun, Vater, wenn ich wieder bei dir bin, dann schenk mir die Herrlichkeit, die ich bereits vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Allein dieser Satz, sowas Gewaltiges. Jesus spricht davon, vor der Erschaffung der Welt war ich da. Vor der Erschaffung der Welt war ich voller Herrlichkeit. Und ich bin Mensch geworden, um den Menschen auf dieser Erde zu retten. Ich bin ein einfacher Mensch geworden, der in einem Stall geboren wurde. Und jetzt ist es soweit. Vater, ich komme zu dir zurück. Hey, was ist das denn? Ist das nicht gewaltig? Also das haut mich um. Ja, kannst du mal dem Herrn einen Applaus geben. Und dann heißt es weiter. Ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist. Und zwar allen, die aus der Welt herausgerufen und mir anvertraut hast. Dir gehören sie schon immer und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich dein Wort zu Herzen genommen. Und jetzt wissen sie, dass alles, was ich bekommen habe, von dir ist. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen weitergegeben. Sie haben deine Botschaft angenommen und wirklich erkannt, dass ich von dir hergekommen bin. Sie glauben daran, dass du mich gesandt hast. Sie glauben daran, dass ich der Retter für sie bin. Ist das nicht gewaltig? Wow, 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 wow. Wir kommen zum zweiten Punkt. Jesus betet für seine Jünger. Hört ihr das mal an, Vers 9. Für sie bitte ich dich jetzt. Für sie bitte ich dich jetzt. Nicht für die ganze Welt, sondern für die Menschen, die du mir anvertraut hast, denn sie gehören zu dir. Alles, was ich habe, das gehört dir. Und was du hast, das gehört auch mir. An ihnen zeigt sich meine Herrlichkeit. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir, Vater. Sie aber bleiben zurück. Diese Spannung, die wusste Jesus. Sie bleiben zurück. Sie bleiben zurück. Vater, du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind wie wir. Und daher die Botschaft der Einheit, was wir brauchen als Kinder Gottes in Bad Säckingen, ist Einheit. Nicht die gleiche Krawatte, sondern die gleiche Gesinnung. Halleluja. Nicht den gleichen Essensgeschmack, sondern die gleiche Gesinnung. Ein Herz, das im Glauben brennt. Wow, wow, wow. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in der Gemeinschaft mit dir erhalten. Alle, die du mir anvertraut hast. Alle, die du mir anvertraut hast. Ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem einen, der verloren gehen musste, damit sich die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt. Jetzt komme ich zu dir zurück. Ich sage all das, solange ich noch bei ihnen in dieser Welt bin, damit meine Freude auch sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben und die Welt hasst sie deswegen, weil sie ebenso wie ich nicht zu ihr gehört. Und was das bedeutet, sehen wir in der Kirchengeschichte, in der Menschheitsgeschichte. Und wenn ich an das heute denke, muss ich sagen, es gab noch nie so viel Christenverfolgung wie heute. Das wusste Jesus, dafür betete er. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen. Überleg einmal. Aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Dafür haben wir gebetet für die Ukraine. Schütze sie, schütze sie. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie immer in enger Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Seine Jünger, als Jesus starb, auferstanden ist und zum Vater ging, seine Jünger marschierten los und sie haben bis heute diese Welt verändert. Amen. Gewaltig, gewaltig. Wir kommen zum dritten Teil. Jesus betet für alle, die noch zum Glauben finden werden. Auch das möchte ich euch nicht vorenthalten. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist, so wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen, du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Halleluja. Jesus ist in dir. Amen. Und der Vater ist in Jesus. Amen. Das heißt, der Himmel pulsiert in dir. Glaub das mal und leb mal einfach so, als wenn es so wäre. Glaub es. Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, mit mir dort sind, wo ich sein werde. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, lange bevor die Welt geschaffen wurde. Vater, du gerechter Gott, wenn die Welt dich auch nicht kennt, ich kenne dich. Und dies hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt, ja, damit ich selbst in ihnen lebe. Halleluja. Ist das nicht ein gewaltiges Gebet? Ich möchte einfach mal sagen, wenn du zu Hause bist, zieh dir das noch mal rein. Okay? Zieh dir das noch mal rein. Was für ein Glaubensgebet. Was für ein Fürbittegebet. Was für eine Gewissheit. Bevor ich hier weitergehe, möchte ich feststellen, Gebet ist eine Kraft. Amen. Wir kommen zum dritten Gedanken. Rede mit Gott, bete ihn an. Amen. Normalerweise kommen wir ja immer mit unseren Anliegen zum Herrn als erstes, oder? Aber hier fängt es an mit Anbetung. David. Ich meine, wenn du die Psalmen anschaust, das ist so eine literarische Sache. Also es ist unglaublich, was du da lesen kannst. So viel Glauben und so viel Frust, so viel Anbetung und so viel Weinen. Es ist alles zu finden. David beschreibt Gott anbetend. Anbetend. Was er hier sagt, ist so persönlich. Es ist so stark und ich kann euch leider nicht alle Psalmen hier vorlesen, aber einen nehme ich doch, einen Weltbekannten, den kennen wir alle. Und das ist Psalm 23. Schau ihn mal von den Augen an, wie David Gott anbetet, wie er ihn anbetet, okay? Auch das ist ein Part unseres Gebetes unter der Woche, unter der Zeit. Der Herr ist mein Hirte. Er spricht zu Gott, weißt du? Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Wow. Wie viel Glauben ist in diesem Satz? Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Das ist mein Gott. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicherem Weg und macht seinen Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück. Denn du, Herr, und ich kann mir richtig vorstellen, wie er Gott anstrahlt. Denn du, Herr, bist bei mir. Denn du, Herr, bist im Sturm dabei. Denn du bist da, wenn ich die Fragen nicht beantwortet habe, die ich gestellt habe. Du bist da. Oh, gewaltig. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleitet mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Hast du gemerkt, wie oft hier deine, du und so weiter gekommen ist? Ist das nicht ein fantastischer Psalm der Anbetung? Das kannst du zum Beispiel beten. Du kannst es beten unter dem Tag. Wenn du spazieren gehst oder weiß ich wie, dann sagst du das einfach mal. Der Herr, Vielleicht schaust du zum Himmel oder in den Wald oder weiß ich wohin. Der Herr ist mein Hirte, mein Hirte. Und wenn du nur bei dem mein Hirte bleibst, kannst du den ganzen Tag beten, mein Hirte. Amen. Okay, wir kommen zu Punkt 4. Reden mit Gott. Klage dein Leid. Ja, darf ich denn das? Ich muss doch fromm sein, abgeklärt, alles im Griff. Gott, den Job erledige ich, brauchst ihn nicht anstrengen, das ist zu viel für dich. Nein, du darfst ihm sagen, wo der Schuh drückt. Ja, darf ich das? Ich darf ihm das sagen. Das hat David gemacht. Gerade bei David und seinem Psalmen sehen wir, wie er ganz ehrlich und offen seine Klagen zu Gott bringt. Dinge, die er nicht versteht, Ängste, die er durchlebt hat, Ängste, die ihn plagten, und er konnte auch seinen Ärger zum Ausdruck bringen. Ich habe nur einen Psalm mitgebracht, da lese ich den ersten Vers und einer der letzten Verse, und das sagt alles. Weißt du, wie er anfängt? Psalm 10, Vers 1. Herr, warum bist du so weit weg? Mal ganz ehrlich, wenn du im Glaubenskampf stehst für eine Sache, ich meine jetzt wirklich Glaubenskampf, und die Antwort kommt nicht, so wie du dir das vorgestellt hast. Oder sie ist noch nicht da, sage ich lieber besser. Hast du da auch schon die Frage gestellt? Hallo? Hast du auch schon gefragt, wie David, Herr, warum bist du so weit weg? Warum lässt du uns im Dunkeln umherirren, wenn wir dich am nötigsten brauchen? Wow, 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 wow. Merkst du, wie David stöhnte, wie er seine Not zu Gott brachte? Dieses Gefühl, Gott, wo bist du? Ich spüre dich nicht. Ich brauche dich jetzt. Ja, ich weiß, du bist da, aber ich hätte dich so gern gespürt. Hallo. Und jetzt gehen wir zu einem der letzten Verse in diesem Psalm, Vers 14. Das gefällt mir. Der David gefällt mir. Dieser Glaube, dieses Festhalten. Weißt du, was er da sagt? Nein, nein, du hast das Unrecht nicht vergessen. Du kümmerst dich um die Gequälten und wirst sie retten. Dir können sich alle anvertrauen, denen keiner mehr hilft. Hammer, oder? Halleluja, Halleluja, Halleluja. Noch einmal, dir können sich alle vertrauen, denen keiner mehr hilft. Ist das nicht gewaltig? Wenn du den ersten Vers lesen tust, dieser Schrei, Gott, wo bist du? Und dann diese Glaubensaussage, dieser wissende Glaube. Nein, Gott, du bist jemand, der hört. Halleluja. Fünftens, rede mit Gott, bete im Glauben. Bete für Heilung. Müssen wir im Glauben beten lernen? Ich glaube ja. Wenn wir unsere Gemeinde anschauen, auch hier ist so viel Not. Wir haben Kranke in unserer Mitte und wir brauchen Heilung von Gott. Amen. Deswegen ist das ein Gebet, das so entscheidend ist. Sei ein Beter. Beim Gebet um Heilung musst du auch mit Wunder rechnen. Halleluja. Ja, ich weiß, wie es manchmal ist. Man betet für Heilung, damit das schnell vorbei ist. Man hat ja keine Antwort auf die Fragen und so richtig glauben tut man es ja doch nicht. Das sage ich jetzt nicht über euch, sondern ich sage jetzt einfach mal so. Ich denke, dass wir in unserem Herzen, und da klopfe ich mein Herz an, ich klopfe dein Herz an, dass wir in diesem Glauben im Gebet zu Gott kommen, dass wir mit Wunder rechnen. Amen. Rechnen, dass wir mit Wunder rechnen, auch wenn wir 50 Mal gebetet haben oder 100 Mal gebetet haben, dass wir rechnen, dass wir damit rechnen, dass Wunder geschehen. Amen. Jakobus 5, Vers 13 und folgende Verse. Leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der ruft zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in deinem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünde begangen hat, wird ihm vergeben werden. Ist das nicht gewaltig? Wenn es um dieses Gebet der Heilung und des Glaubens geht, geht es auch darum, dass ich eins weiß, Gott hört. Amen. Gott hört. 2. Mose 3, Vers 7. Und der Herr sprach zu Mose am brennenden Busch. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt. Ich habe es gehört. Was meinst du, da sind Tausende von Gebeten den Himmel hochgestiegen von dem Volk Israel, das geknechtet war? Und jetzt kommt Gott und sagt, ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Deswegen rufe ich dir zu, Gott hört dein Gebet. Amen. Er hört dein Gebet. Und du darfst Glaubensaussagen in deinem Gebet machen. Zum Beispiel, ich bin ein Kind Gottes. Amen. Oder ich bin Jesu Freund. Ich wurde gerecht gesprochen. Ich wurde losgekauft. Ich gehöre Gott. Ich wurde als Gottes Kind angenommen. Wir sind alle meine Sünden vergeben. Ich habe direkten Zugang zu Gott und so weiter. Ist das nicht gewaltig? Ich komme zu sechstens. Rede mit Gott. Bete in Fürbitte. Schau, Fürbitte bedeutet, Gott zu sagen, was anderen fehlt. Okay? Ganz einfach. Josua, und das ist eine sehr interessante Geschichte, sollte die Männer in den Kampf führen, währenddessen Mose mit dem Stab Gottes mit erhobenen Händen auf dem Berg Fürbitte leistete. Das war der erste Krieg, den sie hatten, nachdem sie aus Ägypten rausgekommen sind und dort ins Land eingewandert sind. Dieser Krieg gegen die Amalekiter. Und ich lese das mal, 2. Mose 17, Vers 11. Das ist Fürbitte. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Fürbitte, was für ein Bild. Halleluja, dieser Mose. Und dann Aaron und Hur. Sie beteten und unten tobte der Kampf. Und immer wenn die Hände oben waren, war Sieg da. Ist Fürbitte wichtig? Ganz wichtig. Und ich komme zu zweitletztens. Rede mit Gott. Bete ein Sündengebet. Sind dir auch schon mal Fehler unterlaufen? Und du denkst, sind dir diese Fehler schon mehrmals unterlaufen? Was mache ich jetzt? Sind sie dir schon so oft unterlaufen, dass du sagst, jetzt wird Gott mir nicht mehr vergeben können? Ich sage dir eins. Komm immer wieder zu deinem Gott. Mach's wie der Adler. Das ist das Beste. Der Adler, wenn er morgens aufsteht, dann reinigt er eine Stunde lang seine Flügel. Darauf könnte ich jetzt nicht eingehen, aber das ist so ein fantastisches Bild. Reinige jeden Tag dein Leben, damit du seelisch gesund bleibst. Amen. Reinige jeden Tag dein Leben. Und da gehört dieses Gebet dazu. Herr, sei mir Sünder gnädig. Lukas 18, Vers 13. Und dann 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Halleluja! Und wir kommen zum letzten Punkt, Punkt 8. Könnt ihr noch? Punkt 8. Das ist der wichtigste. Wir haben fantastische Punkte gehabt, oder? Heilung, Glaube, Sündenvergebung, etc., etc. Aber jetzt kommt der wichtigste. Punkt 8. Rede mit Gott ganz persönlich. Amen. Rede mit Gott ganz persönlich. Pflege Beziehung. Schau, nehme Gott im Gespräch in deinen Alltag hinein. Pflege Beziehung, rede mit ihm und nimm dir auch Zeit zum Hören. Das bedeutet, mit Gott zu wohnen, Beziehung zu haben. Psalm 91, Vers 1. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, einer, der wohnt, bei jemandem wohnt, der öffnet seine Persönlichkeit. Und du sollst mit Gott wohnen. Amen. Denn nur wenn du mit Gott wohnst, Wohngemeinschaft hast, nicht Urlaub, Wohngemeinschaft. In dieser Wohnatmosphäre lernst du Gott kennen. Amen. Und deswegen ist das so wichtig, und da komme ich gleich zu Vers 14. Gott sagt, er liebt mich von ganzem Herzen, darum will ich ihn retten. Ich werde ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt. Ist das nicht gewaltig? Bis hierhin Gottes Wort heute Morgen. Sei ein Beter. Kannst du was mitnehmen? Dann nimm's mit.